Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Briefen an die Philipper und Kolosser und entdecken Christus als den, der Himmel und Erde vereint. Anhand von Paulus' Wirken sehen wir, wie Glaube, Hoffnung und Auftrag die Gemeinde damals wie heute prägen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, dieses Quartal mit dem Philipper- und Kolosserbrief kommt schon zu einem Ende und wir studieren heute das letzte Mal den Abschluss des Kolosserbriefs. Ich freue mich schon darauf, das hier mit Wiebke, Christian und Gerson zu tun, und wir wollen unser Gespräch wieder mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir sind überzeugt davon, dass diese Briefe nicht nur für damals, sondern in gewisser Weise auch für uns geschrieben worden sind. Sie sind uns überliefert, dass wir daraus noch Nutzen ziehen und zeitlose Wahrheiten für uns herausfinden. Bitte leite uns in unserem Studium durch deinen Geist und gib, dass jeder gesegnet wird, der auch daran mit teilnimmt. In deinem Namen. Amen.
Amen.
Der letzte Abschnitt, den wir uns heute vornehmen, ist in Kolosser, Kolosserbrief, Kapitel 4 und dort die Verse 7 bis 18. Und den können wir jetzt gleich mal auf uns wirken lassen und den lesen. Christian, vielleicht könntest du mal Verse 7 bis 11 lesen und du, Vicky, dann 12 bis 18.
Mhm. Ja? Wie es um mich steht, wird euch alles kundtun, Tychikus, der liebe Bruder und getreue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich darum zu euch sende, dass ihr erfahret, wie es sich mit uns verhält und dass er eure Herzen aufrichte. Und mit ihm Onesimus, den getreuen und lieben Bruder, welcher einer der euren ist. Alles, wie es hier steht, werden sie euch kundtun. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, über welchen ihr schon Weisung empfangen habt. Wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus, der da heißt Justus. Aus den Juden sind diese allein meine Gehilfen am Reich Gottes und sind mir ein Trost geworden.
Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde in Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habt Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, gedenk an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen.
Dankeschön. Ja, wie geht es euch mit so einem Text hier? Das ist ja, bei mir ist es überschrieben mit Grüße und Segenswünsche. Warum ist sowas jetzt bei uns in der Bibel? Und wie kann man auch aus so einer Namensauflistung für sich irgendeinen Gewinn ziehen?
Ja, warum ist es in der Bibel? Wir haben diesen Brief komplett. Wir haben ja auch die Anrede, von wem, für wem, wen mit Namen, die vielleicht für uns heute nicht mehr ganz die große Relevanz haben. Aber die Bibel gibt uns ein, oftmals sagen wir, ungeschöntes Bild, aber hier auch ein vollständiges Bild über das, wie damals kommuniziert wurde. Und wir sehen auch, wer alles dabei war, mit wem sich Paulus umgibt, wer alles ein Interesse und so ein Sehnen nach dieser Gemeinde in Kolossee hat.
Das schafft so ein persönliches Bild auch von Paulus, finde ich. Und auch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit vielleicht. Manche von den genannten Namen sind ja auch überregional tätig gewesen, sodass auch mancher dann ein Bild hat und sich auch freut, vom einem oder anderen mal Grüße zu hören. Ja, schafft einfach eine Verbindung auch im Herzen und zwischen den Gemeinden.
Also ich merke auch, wenn ich mir Genealogien, Stammbäume, irgendwie was anschaue, Auflistungen von irgendwelchen Zahlen, dann denkt man sich oft so, wofür. Aber wenn man sich mal rein vertieft, und das werden wir ja hier jetzt auch tun in den nächsten Minuten, dann merkt man, dass auch da drin Gott Botschaft reingesteckt hat. Mhm. Und das finde ich so besonders, weil das sind oft so Teile, die wir gerne schnell über so hastig überlesen und denken, okay, jetzt habe ich die Botschaft gelesen und jetzt Ende des Kapitels. Aber wir werden gleich sehen, dass doch noch einiges drin steckt, und das finde ich besonders.
Ja, das ist wirklich so. So ging es mir auch, als ich jetzt den Text schon mal angeschaut habe. Wenn man den einzelnen Namen zum Beispiel nachgeht, stellt man ja manchmal fest, dass die im biblischen Kontext schon mal irgendwo aufgetaucht sind und dass da sich kleine Geschichten auch abspielen, die teilweise nur in wenigen Versen sind. Und das ist auch spannend und ja, gibt dem Reiz nochmal auch etwas ganz Neues zu entdecken. Gehen wir also nochmal näher hinein. Kolosser 4, Verse 7 bis 9. Gerson, vielleicht kannst du den nochmal lesen.
7 bis 9. Wie es um mich steht, wird euch alles Tychikus berichten, der geliebte Bruder, ein treuer Diener und Mitarbeiter im Herrn, den ich eben darum zu euch gesandt habe, damit er erfährt, wie es um euch steht und dass er eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer von euch ist, sie werden euch alles berichten, wie es hier steht.
Ja, hier werden zwei Personen erwähnt, Tychikus und Onesimus. Vielleicht können wir noch mal kurz zusammentragen, was wissen wir über Tychikus? Und danach, was wissen wir über Onesimus? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schwierig. Aber das sind ja keine Unbekannten. Wer ist Tychikus?
Also wir finden in der Apostelgeschichte war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, dass er aus der Provinz Asia ist und von Paulus erwählt wurde. Und es steht ja auch hier der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, was ja auch schon einiges über ihn sagt, dass er einer von ihnen ist.
Auf jeden Fall. Er hat eine ganz interessante Namensbedeutung, der Glückliche. Das ist natürlich schön. Ja, also es ist dann vielleicht auch nicht so viel, was wir wissen, aber er ist hier auf jeden Fall bei Paulus, auch in seiner Inhaftierung in Rom immer wieder zugegen. Genau. Wie wird er hier beschrieben?
Ja, Vicky hat es ja gerade schon gesagt, der geliebte Bruder, ein treuer Diener und Mitarbeiter am Herrn, das ist ja eine Formulierung, die Paulus immer wieder benutzt und zeigt damit auf, dass er wirklich einen Nutzen daraus zieht, das werden wir bei Onesimus vielleicht gleich nochmal sehen, diesen Nutzen. Aber er fasst ihn wirklich als Bruder auf. Nicht einfach nur einer, der mit ihm arbeitet, der ihm vielleicht irgendwo assistiert zur Hand geht, sondern dieses Werk verbindet sie auch. Ein Bruder und Mitarbeiter im Herrn. Also das trägt hier, finde ich, diese Beschreibung.
Also keine steile Hierarchie, der große Paulus und die kleinen Mitarbeiter, sondern so eine Art Ebenbürtigkeit. Ne?
Und wir finden Tychikus wirklich in verschiedensten Briefen, Epheserbrief, im Titusbrief und so, wo man merkt, er muss wirklich sehr viel auch auf sich genommen haben, sehr viel Opferbereitschaft gezeigt haben. Das ist ja nicht so wie heutzutage, dass wir sagen, wir fahren jetzt mal 2 Stunden mit dem Auto in diese oder jene Gemeinde. Für ihn hat das natürlich viel Opferbereitschaft gezeigt, ja, viel Strapazen auch, die ganzen Wege auf sich zu nehmen, einfach um nur in Anführungsstrichen Trost zu verkünden. Ja.
Was dann auch die Treue beschreibt, die hier genannt wird. Ein treuer Diener. Das ist nicht irgendein Diener, das ist ein treuer Diener.
Genau, der Begriff Diener und Mitknecht ist vielleicht, also Diener ist schon ein üblicher Begriff, den wir auch heute noch benutzen, der aber auch sicherlich ganz bewusst gewählt ist an der Stelle und sogar jetzt praktisch als Doppelung Diener und Mitknecht, was auch einfach ausdrückt, dass das Arbeitsverständnis des Paulus und der seiner Mitarbeiter, dass es eben ihnen nicht darum geht zu herrschen oder irgendwie Sachen einfach vor die Füße zu knallen oder so und alle müssen folgen, weiß ich nicht, sondern dass sie einfach auch
beteiligt
sind, dass sie dienen, dass sie den Menschen sehen und versuchen, den Menschen zu helfen und Gutes zu tun.
Aber ich finde auch einen interessanten Gedanken dabei, das knüpft an das an, was du vorhin gesagt hast, dass Paulus ihn eigentlich ursprünglich erreicht hat. Und das sehen wir bei Paulus immer wieder. Nachher sehen wir zum Beispiel auch noch Markus. Paulus erreicht Menschen durch das Evangelium, in denen das etwas entfacht. Und die dann mit Paulus mitgehen, um das anderen auch wieder weiterzugeben. Und das irgendwie mit Paulus zusammentun. Also dieses Weitergeben des Evangeliums führt auch dazu, dass Mitarbeiter gewonnen werden. Und so baut Paulus sich so einen eigenen Mitarbeiterstamm auf, indem er einfach schlicht und ergreifend das Evangelium weitergibt und Gott Menschen erreicht.
Ja, und er muss auch ganz schön rumgekommen sein, ne? Er kommt aus der Provinz Asia dann nach Jerusalem mitgegangen, wird dann von Paulus von Rom nach Ephesus geschickt und später will er ihn nach Kreta schicken. Also schon enorm, was für Distanzen die damals auch zurückgelegt haben. Natürlich am meisten auch Paulus, ne? Der zweite Name, der hier erwähnt wird, ist der Onesimus. Auch das lässt ja irgendwo aufhorchen. Wo ist uns der schon mal begegnet, Onesimus?
Fällt einem sofort der Philemonbrief ein.
Der Philemonbrief.
Wo da eine starke Auseinandersetzung ja ist über den Onesimus und wie er sich eben als Knecht auch seinem Herrn gegenüber verhalten soll. Ja, ich finde es schon interessant, dass der eben auch eine Rolle spielt überhaupt in der Ausbreitung des Evangeliums und in der Mitarbeit des Paulus. Und dass sich offensichtlich die Probleme, die im Philemon-Brief sich beschrieben haben, gut gelöst haben. Sonst hätte er diese Rolle nicht spielen können.
Ja, das stimmt. Wenn es nur den Philemon-Brief gegeben hätte, hätte man gedacht, gut, sie haben sich vielleicht versöhnt oder irgendetwas. Aber dass er sogar noch Mitarbeiter wird, ist schon wirklich schön zu lesen. Ja.
Und ich finde es auch interessant, der Name Onesimus bedeutet nützlich. Du hast vorhin schon den Glücklichen angesprochen. Hier ist es nützlich. Im Philemon-Brief gibt es so kleine Wortspiele. Er ist mir nützlich geworden, obwohl er dir ursprünglich unnützlich war. Und das wird hier auch wieder relevant. Mit den gleichen Attributen, die auch Tychikus bekommt. Treuer, geliebter Bruder. Gut, jetzt ist der Bruder treu und nicht der Diener, aber es ist wahrscheinlich halbwegs parallel zu lesen. Diese Treue und diese Bruderschaft zeichnet ihn auch hier wieder aus.
Beide dann, ne?
Finde ich interessant.
Ja, und warum werden die beiden jetzt gesandt? Von wem zu wem? Und zu welchem Zweck?
Das finde ich auch das Besondere daran. Also scheinbar scheint ja Paulus die beiden natürlich zu senden. Und ich finde es schön, dass zum einen Paulus erfahren möchte, was vorgeht in der Gemeinde. Aber es steht auch, sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Also hier ist ja damit aus der Gefangenschaft gemeint. Und das finde ich so besonders generell an den Briefen in der Bibel, dass es irgendwie, es ist wirklich ein mühevoller Weg, Kontakt zu halten zur damaligen Zeit. Sehr mühevoll. Es dauert sehr lange, bis man eine Botschaft bekommt. In der Zeit kann die Situation schon wieder eine ganz andere sein. Und sie sollen halt sowohl von Paulus was überbringen, als auch ihm Informationen bringen, wie es dort aussieht. Ja. Und sie sollen Trost spenden.
Und auch, wie es ihm geht. Also Vers 7, wie es um mich steht, finde ich interessant. Und das passt auch so ein Stück weit zum Philipperbrief, wo dann, ich glaube, Kapitel 2 ist es, die Gemeinde fragt, erzählt, wie es ihm geht. Die ganzen Gefangenschaftsbriefe, Epheserbrief ist ähnlich. Er berichtet, wie es ihm geht, dankt für die Gebete, ist im Gebet mit ihnen verbunden. Und offensichtlich ist hier so eine Verbindung zwischen Paulus und den Gemeinden da, dass ein gegenseitiges Interesse besteht. Und das möchte er irgendwie stillen oder bedienen und lässt auch einfach über sein tatsächliches Befinden hier Informationen weitergeben. Und das passt wieder zu diesem Brudergedanken. Und da frage ich mich, ist es bei uns in der Gemeinde auch so? Haben wir so ein Interesse aneinander, dass wir wirklich mal, gut, heute ist es einfacher, du hast gerade schon angesprochen, ja, meine WhatsApp immer hinschicken, die klassischen Krankenbesuche, die vielleicht nicht nur der Prediger machen sollte, sondern auch mal das in Anführungsstrichen einfache Gemeindeglied, um Anteil aneinander zu nehmen. Und das sehe ich hier in diesem Brief schon sehr stark.
Aber gerade das finde ich so besonders. Wir heute das so leicht haben mit Kommunikation, sobald wir von einem Ort wegziehen, es ist einfach so, man kann nicht alle Kontakte halten. Und oft ist man relativ schnell, ich will nicht sagen vergessen, aber es verblasst einfach, ja. Und man sieht hier, das ist so eine starke Bindung, man hat das Gefühl, dass Paulus quasi fast unter ihnen irgendwie ist, ja. So nah fühlt es sich an und das schon besonders über diese große Distanz und diese schweren Kommunikationswege, dass er das aufrechterhält.
Also es ist schon so eine Eltern-Kind-Beziehung, habe ich den Eindruck. Und wenn Paulus dann auch an die Gemeinde schreibt, Philipper Kapitel 1, ich bete die ganze Zeit, dass eure Liebe in Erkenntnis überfließt. Johannes macht es selber in, glaube, 3. Johannes 4 oder so. Meine geliebten Kinder nennt er sie. dieser Gedanke, der kommt schon immer wieder durch. Und da, ich glaube, das ist es, was hier wirklich diese Verbindung schafft, Glaube gestiftet zu haben.
Mhm. Ja, er kümmert sich weiterhin um seine Gemeinden und schickt eben auch Leute hin, schickt Briefe hin. Der Brief ist ja auch ein Mittel, ne? Den er dann noch mitsendet. Lesen wir mal Verse 10 und 11, um dort ein bisschen weiter zu gehen. Vielleicht, Christian, kannst du da wieder weitermachen? 10 und 11.
Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, über welchen ihr schon Weisung empfangen habt. Und wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Und Jesus, der da heißt Justus. Aus den Juden sind diese allein meine Gehilfen am Reich Gottes und sind mir ein Trost geworden. Mhm.
Ja, was erfahren wir über Aristarch aus diesem Text? Oder vielleicht habt ihr auch noch irgendein anderes Hintergrundwissen. Wer ist das nochmal gewesen?
Also hier aus dem Text sehen wir nur erst Mitgefangener. Mhm. Offensichtlich mitgehangen, mitgefangen. Vielleicht war er bei der Gefangennahme dabei. Was dafür spräche, wäre, dass in der Apostelgeschichte Aristarch als Begleiter bei der dritten Missionsreise auftritt. Mhm. Also das ist auch einer, bester Fürst übrigens. Du hast vorhin angefangen mit Bedeutung.
Namensbedeutung, der Namen. Ja.
Genau.
Aristokratie.
Genau, da kommt das wahrscheinlich her. Aber es ist ein Begleiter des Paulus und offensichtlich einer, der dieses Leid mit ihm auch teilt, wie wir hier sehen. Er ist ein Mitgefangener. Und ist durch Kleinasien mit ihm damals gereist.
Aus Thessalonich ursprünglich. Ja, genau. Ich meine, eine Sache wird ja noch erwähnt. Am Ende von Vers 11. Von den Juden sind diese allein meine Mitarbeiter. Also dass offenbar Aristarch, Markus und dieser Jesus Justus, dass das die vielleicht die einzigen jetzt zum momentan jüdisch-christlichen Mitarbeiter des Paulus sind. Ist ja auch eigentlich interessant, wie sich da auch die Zusammensetzung der Gemeinde immer mehr verschiebt in Richtung Heidenchristentum, so dass er da gar nicht so viele hatte. Ja?
Das ist halt die Frage, woran das liegt. Liegt es daran, dass einfach so viele Heidenchristen inzwischen dazugekommen sind? Oder liegt es an diesen Spannungen, die wir im Galaterbrief zum Beispiel lesen? Dass die Juden sich doch noch ein bisschen exklusiver, die Judenchristen sich exklusiver präsentieren, wo ja dann auch Jakobus und Petrus mit dazukommen, wo Paulus dann sagt, ich widerstand Petrus ins Gesicht. Liegt das daran, dass Paulus explizit auch als der Heidenmissionar sich solche Leute nimmt? Oder ist es so, dass das einfach ein Zufall ist, eine Mengenfrage? Er hat ja früher auch verschiedene Juden dabei gehabt.
Also es klingt ja so, als wenn Paulus das ein bisschen bedauern würde. Mhm. Also sie allein, also nur so wenige sind meine Gehilfen gewesen, als wenn er sich mehr gewünscht hätte aus den Juden, weil er eben ja zumindest diese jüdische Abstammung in jedem Fall hatte. Er war ja ein ganz tief verwurzelter Jude und hätte sich wahrscheinlich gewünscht, dann von daher auch mehr Kontakte zu haben. Aber klar, er war von der Rolle her, war er der Heidenmissionar. Petrus war mehr der Judenmissionar oder so. Und vielleicht sind dadurch dann auch nicht so viele Verbindungen zu Judenchristen entstanden.
Mhm. Ja, viele der Namen, die wir lesen, sind auch aus Kolossä oder aus verschiedenen Gemeinden, zu denen er hier schreibt, die er dort offenbar gewonnen hat. Und ja, das waren die Neugewonnenen doch dann immer öfter auch Heidenchristen. Ne? Mhm. Dann wird hier noch eine andere Person erwähnt, die, glaube ich, ein bisschen mehr Präsenz in der Bibel hat. Markus, Vetter des Barnabas. Ja, wer war nochmal Barnabas?
Ja, Missionsreise des Paulus. Mhm. Die ersten beiden waren es, oder die erste und vor der zweiten haben sie sich dann getrennt, gerade wegen diesem Markus. Und interessant, dass er deswegen auch vielleicht ein bisschen mehr schreiben muss oder so, denkt man vielleicht. Ihr habt über ihn schon Weisung empfangen, also da musste man noch ein paar mehr Worte zu dem verlieren, weil da vielleicht auch ein paar negative Erfahrungen vorliegen. Und doch offensichtlich hat sich da auch was verändert und er schreibt eben, ja klar, nehmt ihn auf, seid ihm freundlich gesinnt. Paulus hat also selbst offensichtlich eine positive Beziehung wieder zu ihm gewonnen.
Ja. Und es wird ja in irgendeinem anderen Brief, weiß nicht genau in welchem, auch deutlich, wo er sagt, er ist mir ein nützlicher Mitarbeiter geworden. Nachdem er ursprünglich gesagt hat, das muss ich gar nicht haben. Und Barnabas sich ja um ihn dann kümmert. Deswegen wird er hier auch nochmal interessanterweise erwähnt. Gut, das ist auch der Vetter, ja. Barnabas nimmt sich aber dieses Markuses an und sagt, ich fördere dich, obwohl du gerade einen Rückschlag hattest. Und Paulus profitiert später davon. Mhm. Und hat auch die Größe, sich hier an der Stelle auch zu korrigieren.
Das ist auch schön, dass man die Geschichte von Johannes Markus so ein bisschen verfolgen kann. Mhm. Und dass sie nicht so endet, so ungut, wegen dieser Entzweiung von Paulus und Barnabas. Aber interessant, dass die Bibel auch das ganz ungeschönt und ehrlich gesagt hat, ja, dass sie sich darüber zerstritten haben und ja, der Markus offensichtlich auch so einen Moment hatte, wo er sich zurückgezogen hat, sie ein bisschen im Stich gelassen hat, ein bisschen hat hängen lassen und der Barnabas, sein Cousin, ihm dann diese Chance gibt, ne? Mhm. Ja, der Text, den du meintest, Gerson, der ist am Ende nachher vom 2. Timotheusbrief, da heißt es nur, Markus, nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst.
Ja.
Das ist dann nochmal ein schönes Zeugnis. Tychikus ist auch nochmal erwähnt dort, genau. Ja, dieser Johannes Markus, habt ihr zudem noch irgendetwas so in Erinnerung?
Ja, man nimmt an, dass das der Schreiber des Markus-Evangeliums ist, aufgrund der Berichte von Petrus. Im Markus-Evangelium gibt es dann eben diesen jungen Mann, der sein Gewand zurücklässt und nackt oder zumindest in Unterwäsche dann wegläuft, dann nimmt man auch an, dass er das war. Also er hat mit Jesus auch Beziehung, irgendwelche Kontakt- und Berührungspunkte gehabt und mit anderen Aposteln auch. Also er spielt schon eine größere Rolle im neutestamentlichen Kontext.
Ist nicht bei ihm auch zu Hause eine Gemeinde gewesen, ne? Der ist, glaube ich, in der Apostelgeschichte irgendwo erwähnt, dass sich bei ihm die Gemeinde getroffen hat. Und dadurch hat er sicherlich viel mitgekriegt. Ja. Das ist ja auch ein Mitarbeiter, sehr wertvoll macht, wenn er irgendwelche noch so Halbaugenzeugenberichte und Kontakte hat. Ja, was bringt das jetzt aber, immer zu Grüße zu überstellen? Dieser ganze Abschnitt, jetzt waren ja schon wieder Aristarch grüßt und Markus. Warum, also welche Bedeutung haben Grüße? Machen wir auch heute noch ein bisschen, ne?
Also der Schreiber der Lektion bringt die Gedanken des Netzwerkes ein. Den finde ich eigentlich ganz interessant. Also ein Netzwerk braucht eigentlich jeder Mensch irgendwo. Also wenn ich an eine Familie mit Kindern denke, wenn die irgendwo ganz alleine sind und Papa oder Mama sind mal krank und man hat keinen, der einem irgendwie hilft, keine Großeltern in der Nähe, keine Freunde oder so, dann ist man ziemlich aufgeschmissen. Und in der Gemeinde ist es auch so, wenn man keine Mitarbeiter hat, die vielleicht in der Diakonie mitarbeiten oder in der Mission mitarbeiten oder so, dann geht das Werk nicht voran. Und das zeigt einfach, wie man Mitarbeiter braucht und wie auch eine Vielzahl von Leuten das Werk voranbringen können.
Mhm. Also auch ein Ausdruck der Verbundenheit.
Ja, die Beziehung, die macht eben auch was deutlich. Ja? Das, was wir vorhin schon gesagt haben. Wenn jemand ein persönliches Interesse an jemandem hat, dann gibt's Grüße. Und selbst wenn es nur so ein bisschen Nostalgie ist, in unseren Gemeinden kommt das ganz oft, ja, der Person, sowieso, oder die Gemeinde aus da lässt euch Grüße übermitteln. Wenn wir irgendwo im Urlaub waren, dann nehmen wir Grüße in unsere Heimatgemeinde mit. Und ich denke mir manchmal, ja, was habe ich mit der Gemeinde XY zu tun? Ich kenne da keinen, aber es ist trotzdem irgendwie nett, die Grüße zu bekommen, weil es diese Verbundenheit auch ausdrückt.
Man hat aneinander gedacht, zumindest. Ja. Ne? Ja, wie können wir das denn heute fördern? Eigentlich hätten wir ja kommunikativ viel bessere Mittel als damals, aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass wir eine individualistischere Gesellschaft sind, die weniger aufeinander bedacht ist manchmal. Wie können wir die Verbindungen in der Gemeinde, aber vielleicht auch zwischen verschiedenen Gemeinden fördern?
Also ich habe es in meiner Heimatgemeinde so erlebt, dass man mit den umliegenden Gemeinden sich dann auch zusammengetan hat bei Veranstaltungen vielleicht. Das zeigt auch ein Stück weit Verbundenheit. Das ist natürlich nahe Gemeinden zusammen. Aber ich denke, das kann man auch Bundesland- oder länderübergreifend sogar machen. Ich glaube, das kann auch sehr gewinnbringend sein, besonders für Kinder, wenn man hört, wie es in anderen Gemeinden so vor sich geht, missionarisch besonders, was für Veranstaltungen dort so sind. Und vielleicht auch, dass man miteinander teilt, was man für Sorgen und Nöte gerade hat und füreinander im Gebet einsteht, dass man sagt, bei uns haben wir gerade folgende Misere in der Gemeinde oder die politische Lage ist gerade nicht leicht oder wir können unseren Glauben vielleicht nicht so ausleben. Könnt ihr an uns denken? Wofür können wir für euch beten? Ich glaube, das kann sehr viel Verbundenheit auch schenken.
Das erleben wir auch in verschiedenen Gebetschats oder Gruppen oder so. Da kommt ein Gebetsanliegen von irgendeiner Person und man solidarisiert sich mit diesen Geschwistern im Gebet. Auf der anderen Seite steht und fällt das alles auch irgendwo mit der Bereitschaft und dem eigenen Wunsch. Ich meine, können wir vielleicht an der Stelle sagen, wir sind aus Nachbargemeinden ursprünglich und treffen uns hier. Wir haben damals gemeinsame Jugendstunden immer mal wieder gemacht, weil einfach das Bedürfnis von beiden Seiten da war. Mhm. Vielleicht gibt das woanders nicht. Und dann versucht man, was auf die Beine zu stellen. Und es kommt niemand, weil, warum auch immer, hat bestimmt jeder irgendwelche guten Gründe. Aber es braucht dieses Bedürfnis der Gemeinschaft miteinander. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Gebetsanliegen, dass wir selber einfach für unsere Gemeinden, für unsere Gegend, wo wir sind, vor Gott bringen können.
Mhm. Mir scheint auch, dass es ein Korrektiv ist, weil meine Gemeinde eine spezielle Blase und Kultur ist. Wir haben natürlich die Bibel und alles, aber trotzdem sind wir eine spezielle Gemeinschaft. Und der Austausch mit anderen Gemeinden, da sehe ich, wie wird das anderswo gehandhabt? Kann mir vielleicht auch was abschauen oder über meinen Tellerrand blicken. Das finde ich dann schon auch sehr gewinnbringend und wichtig, dass wir nicht nur in unserer eigenen kleinen Gemeinde stecken bleiben und diese überregionalen und weltweiten Inputs gar nicht nutzen. Ja, gehen wir da mal ein bisschen noch weiter. Verse 12 und 13. Vicky, könntest du da noch mal lesen? Mhm.
Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis.
Mhm. Ja, hier ist ein Epaphras. Der wird auch im Philemon 23 als Mitgefangener identifiziert von Paulus und ein Gehilfe von ihm in Kolossä. Was erfahren wir hier in diesem Text noch über Epaphras? Wie würdet ihr das in euren Worten sagen? Was zeichnet ihn aus?
Er ist ein Gebetskämpfer. Mhm. Egal wo er ist, er kämpft scheinbar im Hintergrund für diese Gemeinde. Das ist mindestens genauso wertvoll, wie wenn man direkt vor Ort ist.
Mhm. Es ist, glaube ich, auch seine Gemeinde, ne?
Mhm. Ja, das ist seine Heimatgemeinde.
Seine Heimatgemeinde.
Und er hat große Mühe, heißt es auch. Also nicht nur um die Gemeinde, sondern auch um die umliegenden Gemeinden. Also er setzt sich voll ein. Mhm. Er ist ganz bei der Sache. Ja, ein Stück, man merkt, wie Paulus so auch versucht zu beschreiben, dass die Heimat von Epaphras, glaube ich, ist. Nicht nur jetzt rein von der Herkunft her, von der örtlichen Herkunft her, sondern auch, dass Gemeinde für ihn Heimat darstellt.
Mhm. Aber ich finde, hier wird noch ein wichtiger Punkt deutlich. Was ist für Epaphras das Ziel von Gemeinde? Oder was ist das Ziel seiner Gebete? In meiner Übersetzung ist, damit ihr vollkommen und erfüllt in allem Willen Gottes besteht. Diese christliche Weiterentwicklung, Wachstum, wie auch immer man das jetzt benennen will, die Heiligung, wir sollen Richtung Vollkommenheit kommen und den Willen Gottes in dieser Vollkommenheit irgendwie ausstrahlen, ausleben, der soll in unserem Leben so präsent sein. Ich glaube, das ist das Ziel seiner Gebete, zumindest schreibt Paulus das hier so. Und da frage ich mich dann, wie beten wir? Ich erlebe es bei mir selber in verschiedenen Gemeinden. Wir beten doch ganz oft nach unserem Willen. Lass diese Person endlich erkennen, dass das, was ich erzählt habe, richtig ist. Oder wie auch immer. Aber hier geht Epaphras auf diesen Punkt ein. Das Ziel ist die Vollkommenheit im Willen Gottes. Mhm. Und wahrscheinlich betet er das auch für sich selbst. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir häufiger für unsere Gebete auch in den Fokus nehmen dürfen.
Wenn ihr für die Gemeinde betet, wofür betet ihr dann normalerweise? Was sind so gängige Gebetsanliegen?
Meistens sind es ja so die Kranken und die nicht mehr zur Gemeinde kommen. Das sind so, und das meine ich null abwerten, das ist ein wertvolles Gebet, aber so die klassischen Gebete. Oder man betet für ein bestimmtes Projekt oder die Gemeindeschule oder so. Ich finde das schon ein sehr besonderes Gebet. Das hört man in den Gemeinden, in denen ich so bin, eher nicht so geläufig, sag ich jetzt mal. Dass man so darum bittet, dass die Gemeinde feststeht. Das ist schon, finde ich, ein besonderes Gebet.
Das sind zumindest nicht die öffentlichen Gebete, die das sind.
Ja.
Ja, Vollkommenheit auch so mit dem Blickpunkt, so denke ich, Zielerreichung und Vollendung. Man kann sich vorstellen, dass das damals im Römischen Reich auch nicht leicht war, Christ zu sein und dass die Gemeinden verfolgt wurden. Mhm.
Und dass es darum auch besonders wichtig war, durchzuhalten und eben auch in konfliktreichen Situationen trotzdem an Gott festzuhalten. Und darum ist das auch so ein wichtiges Gebetsanliegen, denke ich. Und ja.
Könnten wir auch mehr tun, ne? Ja. So für dieses geistliche Wachstum unserer Gemeinde bitten.
Ist ja auch ein Grundanliegen des Kolosserbriefs. Wenn wir jetzt die Kapitel 2 und 3 vor allem rausnehmen, das ist dieses Grundanliegen, das er hat, Wachstum in Christus.
Ja, wir hatten Liebe als das Band der Vollkommenheit. In Kapitel 3, Vers 14, das ist noch nicht lange her, dass wir das besprochen hatten, auch eine ganz, ganz wichtige Aussage eigentlich zu dem Thema.
Ja, jetzt wird ja noch von ihm gesagt, dass er immer wieder in seinen Gebeten ringt, alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt. Das sagen wir immer so, das ist so eine vielleicht Floskel fast, aber wie geht das, im Gebet zu ringen? Was versteht ihr darunter?
Also ich könnte mir vorstellen, in dem Vers 13 steht ja dann, dass er ein Zeugnis von Paulus bekommt, dass er sehr großen Eifer hat. Das ist quasi so sein Aushängeschild. Wenn wir ein Zeugnis bekommen, dann steht ja auch drin, wofür wir uns ganz besonders gerade auszeichnen. Und für ihn zeichnet es aus, dass er einen großen Eifer hat. Das heißt, er muss wirklich mit Leib und Seele wahrscheinlich von morgens bis abends damit zugebracht haben, zu verkünden, aber auch wahrscheinlich sehr viel zu beten. Also das war nicht so vermutlich nur am Sabbatmorgen im Gottesdienst, ich bete das jetzt vor der versammelten Mannschaft, sondern wahrscheinlich war das wirklich stets sein Gebetsanliegen. Er ist wahrscheinlich tagsüber immer wieder auf die Knie gegangen und hat wahrscheinlich so richtig so eine tiefe Freude, aber auch tiefes Leid für diese Gemeinde einfach empfunden.
Also du sprichst irgendwie so die Quantität an, die Ausdauer, aber auch die Qualität, ja, die Tiefe, die so ein Gebet hat.
Ja, wenn man über das Gebet nachdenkt, dann denkt man ja oft, man betet und dann ist Gott dran. Gott muss irgendwas tun. Aber Gebet macht ja auch mit einem selbst was irgendwo. Also gerade ein ernstes Gebet oder wenn man ein ernstes Anliegen hat, das macht auch mit einem selbst was. Gott verändert einen auch selbst, glaube ich, im Gebet, indem man auch erkennt, was man vielleicht selbst zum Erfolg oder Misserfolg an irgendeiner Stelle dazu tun kann, dass nicht nur Gott wirkt, sondern dass wir auch was dazu tun können. Und dieses Ringen auch sich selbst vielleicht etwas zeigen zu lassen, sich selbst verändern zu lassen, das ist auch Teil des Gebetsprozesses.
Ich habe überlegt, was sind so in der Bibel vielleicht Beispiele für einen ringenden Beter? Fiel mir als erstes ein Abraham, der um Lot und Sodom Gomorra betet und ringt. Also das da erlebt man richtig, wie ringendes Gebet irgendwie sein kann.
Jakob,
genau, der ringt wortwörtlich mit Gott. Und dann erzählt Jesus noch die Gleichnisse vom bittenden Freund oder auch von der bittenden Witwe in Lukas 18, wo dieses immer wieder dranbleiben, sich irgendwie nicht mit dem, was man bekommt, zufrieden geben und dann kommt ja noch dieser Gedanke von Jesus, wenn man das selbst hier macht, wie sollte man es bei jemandem machen, der uns wohlgesonnen ist? Ja? Das finde ich interessant. Ein Wohlgesonnenen in den Ohren liegen. Finde ich spannenden Gedanken.
Ja, da können wir bestimmt was draus für uns mitnehmen aus diesem Vers. Gehen wir trotzdem mal weiter in Verse 14 und 15. Gerson, darf ich dir die antragen? 14 und 15?
Es grüßen euch Lukas, der Arzt, der geliebte Bruder und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea, in Nympha und die Gemeinden in ihrem Haus.
Also Nympha steht auch in jeder Bibel jetzt irgendwie ein bisschen anders, ne? Einmal war das, glaube ich, ein Nymphas. Bei dir ist es ein Ort, bei mir ist es eine Frau.
Nee, ich habe mich verlesen, bei mir steht die Nympha.
Die Nympha, okay. Dann ist es da auch eine Frau. Ich habe jetzt leider nicht nachgesehen, ob das ganz klar ist. Also die hat offenbar eine Hausgemeinde bei sich. Die hier gegrüßt wird, ist sonst nicht mehr erwähnt in der Bibel. Aber Lukas ist natürlich ein bekannter Name. Was verbindet ihr mit Lukas?
Ja, Lukas hat Paulus ja auf vielen Reisen begleitet und hat dadurch ja auch die Apostelgeschichte schreiben können, die uns so viel Einblick gibt in die Ausbreitung des Evangeliums in den ersten Jahrhunderten.
Da steht immer wieder wir drin, auch in der Apostelgeschichte. Das ist schon spannend.
Ja, es schlägt dann irgendwann um. Also irgendwann ist er dann auf einmal dabei, offensichtlich.
Wir haben jetzt hier, wir hatten vorher Brüder aus der Beschneidung und jetzt haben wir natürlich eine Auflistung von Leuten, die nicht aus der Beschneidung sind, was wiederum zeigt, dass Heiden und Juden, Christen vollkommen in Harmonie auch zusammengearbeitet haben, ja. Somit auch der Lukas.
Es ist interessant, dass nur hier steht, glaube ich, in der Bibel, dass er Arzt ist, aber wir denken sofort natürlich immer dran, das bleibt hängen. Und er ist auch ein Mitgefangener von Paulus in Rom. gehe noch mal kurz zum Ende des 2. Timotheusbriefes. Da heißt es über ihn: Lukas ist allein bei mir. Und dann bittet er noch drum, den Markus gesandt zu bekommen. Also Lukas ist derjenige, der nachher am Ende wirklich bleibt. Ja? Ja. Der also ganz viel Ausdauer und Durchhaltevermögen hat. Wo es leider auch heißt, dass andere ihn verlassen haben. Und zwar können wir das, ja, wir müssen sowieso zu 2. Timotheus da hinten mal hingehen. Da wollte ich auf Verse 10 und 11 hinaus. Also 10 habe ich schon ein bisschen erwähnt. Ja, ich meine 11, ne? Mit Lukas und Markus, aber Vers 10, wer kann den nochmal lesen?
Denn Demas hat mich verlassen und die Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonich gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien.
Ja, das ist schon traurig. Ja? Ja,
das finde ich traurig. Ist so ein bisschen das Gegenteil zu Markus Johannes. Mhm. Einer, der hier noch ein treuer Mitarbeiter ist. Aber das hat auch irgendwie keine Garantiefunktion. Das zeigt, bei Gott zu bleiben, ist eine tägliche Entscheidung. Es reicht nicht zu sagen, ich bin mal getauft worden, und jetzt kann das immer weitergehen. Bei Demas, das war ein engagierter Mann offensichtlich. Aber trotzdem finden wir dann da diesen traurigen Bericht einfach.
Ja, es zeigt auch das reale Leben. Also damals war es auch schon so, dass Menschen, nicht jeder, der zur Gemeinde gekommen ist, ist auf Dauer dabei geblieben. Auch heute fragt man sich manchmal, wenn Mitarbeiter aus dem Dienst scheiden oder so, warum und warum musste das sein oder gab es keine andere Lösung für jemand. Aber es gibt immer auch Menschen, die einfach einen anderen Weg für sich suchen, und das ist traurig, aber es ist leider die Realität.
Hier scheint es ja nicht nur gewesen zu sein, dass er jetzt diesen besonderen Dienst hinter sich lässt, sondern eigentlich sogar auch den ganzen Glauben. Das ist dann nochmal besonders schlimm, finde ich. Und wirklich, wie du sagst, also Kolosser 4 scheint ein bisschen zeitlich vorher zu sein. Alles ja schon gegen Ende der Lebenszeit von Paulus. Und da ist er noch dabei und dann später nicht. Und da fragt man sich natürlich, er hat die Welt lieb gewonnen. Wie kann sowas passieren, wenn ich doch ein Mitarbeiter am Evangelium bin? Und kann das auch einem Missionar, einem Pastor und so weiter eben passieren? Und wie kann ich es vermeiden?
Die Beispiele sehen wir in unserer Umgebung, dass das passieren kann. Leider, so traurig das ist. Und deswegen kann das auch uns passieren. Wir haben natürlich jetzt relativ wenig Kontext, warum, wie es dazu kam. Ist natürlich spekulativ, hier jetzt zu sagen, bei Demas war es dies oder jenes. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Stück für Stück loslassen. Ich vermute einfach mal, dass Demas jetzt nicht gesagt hat, von jetzt auf gleich, ach nee, ich habe keine Lust mehr und das war eigentlich eine doofe Idee, sondern dass es so ein schleichender Prozess war. Das ist ja meistens so. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir diese Entscheidung jeden Tag wieder neu treffen und vielleicht auch diese Gebetsringer sind oder zumindest sie auch an anderer Stelle in Anspruch nehmen, wenn wir merken, bei mir verschleppt sich gerade etwas.
Ich finde es auch interessant, dass der Demas der Einzige eigentlich ist jetzt bei der Auflistung, der gar keine Beschreibung bekommen hat. Zu jedem wird was Nettes gesagt und bei ihm wird hier schon geschwiegen. Jetzt kann man natürlich viel reininterpretieren, war das absichtlich so gemacht? Ich kann mir schon vorstellen, dass Paulus nichts aus Spaß einfach nur hinschreibt oder weglässt. Auf jeden Fall sieht man hier, er wird erwähnt. Aber so richtig was Positives ist auch nicht zu sagen. Und ich glaube, das finden wir in unseren Gemeinden auch ganz oft. Das finden wir bei uns selber vielleicht auch, dass wir sagen, ja, wir gehen in die Gemeinde und wir dienen der Gemeinde. Aber so richtig mit Herzblut, wo ist das Herz wirklich, ja? Also ich glaube, man kann für Gott arbeiten und vielleicht sich sogar, sag ich mal, von Satan lossagen, aber man hat trotzdem keine Beziehung zu Gott so richtig. Und das ist die große Gefahr. Und ich glaube, das finde ich auch so treffend dann in dem Timotheusbrief beschrieben, dass hier steht, dass weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Er hat scheinbar Verbindungen immer noch zur Welt gehabt. Und dieses, das hatten wir in der Lektion auch, das griechische Wort dafür ist ja immer, wird in Bezug auf das System und Praktiken von und Normen, die mit der säkularen Gesellschaft verbunden sind, verwendet. Er hat scheinbar da irgendwie doch noch Verbindungen gehabt, irgendwas lieb gewonnen. Und ich glaube, das ist so eine Frage, die wir uns stellen müssen. Ist irgendetwas, was mich doch noch zur Welt zieht, was ich sehr lieb habe in der Welt, wo ich sage, okay, ich stehe in der Gemeinde, vielleicht stehe ich sogar jeden Sabbat vorne und ich mache wirklich tolle Dinge, das will ich dann niemandem auch absprechen, aber mein Herz ist einfach nicht ganz dabei und das sieht man jemanden nicht an unbedingt, ja.
Und wir sollen ja auch die Welt erforschen, um ihr das Evangelium zu bringen, aber die Gefahr ist auch, dass man vielleicht zu sehr eintaucht und dann irgendwo dort hängen bleibt, ja. Ich gehe jetzt nochmal in die letzten Verse hier, damit wir das auch schön abschließen können. Dort heißt es, Verse 16 bis 18, wenn der Brief, gemeint jetzt dieser von den Kolossern, bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Den würden wir natürlich zu gern lesen, oder? Stellt euch vor, den würde man finden, was dann los wäre. Wir haben in der Offenbarung ja einen anderen Brief an die Laodicea und es wäre auch interessant, den mal mit Kolosser zu vergleichen, ja. Und sagt dem Archippus, Vers 17, sieh auf das Amt, das du empfangen hast im Herrn, dass du es ausfüllst. Wenn wir noch Zeit hätten, würde ich euch fragen, wie füllt man denn ein Amt richtig aus? Und dann der Schlussvers, mein Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Ja. Wir sehen, dass man doch auch aus diesen Schlussversen noch einiges rausholen kann, so dass uns schon die Zeit ausgeht für noch manche Details, die da sind. Und so möchte ich auch jeden Bibelleser ermutigen, nichts zu überlesen, sondern auch in diese Details einzutauchen und noch was rauszuziehen. Und es würde uns auch interessieren, wenn ihr uns auch in die Kommentare schreiben möchtet, was ihr aus dem Kolosserbrief oder vielleicht auch aus dem ganzen Quartal Philippa und Kolosser für euch für Schätze mitgenommen habt. Gibt es vielleicht auch einen Bibelvers, den ihr auswendig lernen möchtet, der euch richtig nachgegangen ist? Das schauen wir uns dann gerne an. Und wir wollen unser Gespräch noch mit einem Gebet beginnen. Der Gerson betet mit uns.
Herr großer Gott, wir danken dir, dass wir in deinem Wort so viel finden dürfen, dass wir in diesen beiden Briefen, im Philippa und im Kolosserbrief, dieses Quartal hineintauchen konnten in die Kämpfe, die auch die großen Apostel begleitet haben. Herr, aber auch in dieses tiefe Ringen für Gemeinde, für Menschen. Herr, wir bitten dich, dass du diesen Geist des Philippa und des Kolosserbriefs in uns nachhallen lässt. Dass du diese Grüße in unser Herz schreibst. Dass wir Menschen auf dem Herzen tragen. Dass wir Gemeinden auf den Herzen tragen. Um ihnen dein Wort zu bringen. Um sie im Gebet zu tragen. Damit auch wir dadurch gestärkt werden können und dein Reich weiter gebaut werden kann. Hab Dank, dass du bei jedem Einzelnen von uns bist, dass du uns führst und dass du uns dadurch als Gemeinde und auch jeden Einzelnen segnest. Um deines Namens willen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen